Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Won't you join me?
Yes, join Audrey Hepburn as you've never seen her before. Kicking over the traces and bringing to life Truman Capote's Breakfast at Tiffany's.
Audrey Hepburn als Holly Golightly in Frühstück bei Tiffany. Die Verfilmung von 1961. Eigentlich gar nicht so mitreißende Geschichte, mit einer aber mehr als mitreißenden Hauptdarstellerin und einer mehr als mitreißenden Huldigung an Tiffany in New York. Aber Tiffany soll französisch werden, als Teil des Luxusgüterkonzerns mit dem langen Kürzel LVMH. Jürgen König in Paris, Sie entkürzeln das Kürzel und Sie erklären, was für eine Milliardentransaktion soll das werden?
LVMH, wie es auf Französisch heißt, das steht für Louis Vuitton Moët Hennessy. Das Unternehmen entstand 1987, als der Lederwarenhersteller Louis Vuitton und der Spirituosenkonzern Moët Hennessy fusionierten. Für die jetzige Übernahme von Tiffany will LVMH 135 US-Dollar je Aktie zahlen. Der Transaktionswert würde dann bei 16,2 Milliarden Dollar, 14,7 Milliarden Euro liegen. Es gibt eine endgültige Vereinbarung für die Übernahme. Es fehlen noch die Zustimmung der Aktionäre von Tiffany und die Genehmigung durch die zuständigen Behörden.
Kurz auf Tiffany geguckt. Das Unternehmen hat 13.000 Beschäftigte, 300 Geschäfte weltweit, Jahresumsatz 4,2 Milliarden Dollar, aber auch Probleme.
So ist es. Tiffany musste zuletzt Gewinneinbußen hinnehmen, weil zum Beispiel die Zahl chinesischer Touristen in den USA arg zurückging. Ganz grundlegend leidet Tiffany aber auch an seinem angestaubten Image. Die jungen Kunden bleiben aus. Die operative Umsatzrendite ist seit Jahren rückläufig. Vor gut zwei Jahren musste die gesamte Unternehmensführung gehen. Neuer Vorstandschef wurde Alessandro Bugliolo, der mit seinem Reformprogramm nur langsam vorankam. Bugliolo war zuvor unter anderem 16 Jahre lang bei Bulgari. Das wiederum wurde 2011 von LVMH übernommen. Bugliolo hat also gute Verbindung dorthin, was das weitere Vorgehen doch erleichtern dürfte.
Herr König, wenn ich Sie jetzt bitte, den französischen Käufer vorzustellen, LVMH, jetzt sage ich es auch mal ordentlich. Ja. So einen langen Atem hat keine Sendung, um die mehr als 70 Luxusmarken versammelt unter einem Dach vorzustellen. Aber versuchen Sie es doch mal mit einer Kurzfassung.
Na, man braucht einfach nur einige Jahreszahlen zu nennen. Louis Vuitton wurde 1854 gegründet, die Cognac-Firma Hennessy 1765, der Champagnerhersteller Moët Chandon 1743. Also das sind Großunternehmen von historischen Dimensionen. Andere Traditionsmarken gehören zum Konzern: Christian Dior, Givenchy, Kenzo, Fendi, Bulgari, Tag Heuer. Insgesamt über 70 Luxusmarken aus den Bereichen Mode, Lederwaren, Parfum, Kosmetik, Wein, Spirituosen, Uhren, Schmuck. Seinen Umsatz konnte der Konzern in den letzten 12 Jahren mehr als verdreifachen auf zuletzt etwa 46,8 Milliarden Euro. Damit ist LVMH Weltmarktführer im Bereich Luxusgüter. Nicht Marktführer war LVMH bisher nur im Bereich Uhren und Schmuck. Und genau diese Lücke schließt jetzt Tiffany.
Noch abendfüllender ist es, wenn wir auf die Geschichte dieses Konzerns gucken, LVMH, seine Fusionsetappen, seine gerne und oft verfeindeten Hauptdarsteller.
Ja, das wäre in der Tat abendfüllend. Der Konzern entstand schon aus Angst vor einer feindlichen Übernahme. Deshalb hatten sich Louis Vuitton und Moët Hennessy, also die beiden Firmen, zusammengetan. Zwischen deren Chefs Henri Racamier und Alain Chevalier waren das seinerzeit. Zwischen ihnen kam es schnell zu Meinungsverschiedenheiten. Beide holten sich dann Unterstützung ins Haus, den Dior-Chef Bernard Arnault und den irischen Spirituosenhersteller Guinness, was aber am Ende die Unruhe nur vergrößerte. Einen Rechtsstreit mit Racamier konnte Bernard Arnault gewinnen und dadurch Präsident des Konzerns werden. Er ist noch heute Vorstandsvorsitzender und Großaktionär. Seine Groupe Arnault besitzt 46,6% der Aktien. Der Börsenwert des Unternehmens stieg in den letzten Jahren auf über 215 Milliarden US-Dollar.
Ganz klischeehaft gedacht, aber trotzdem passt es natürlich perfekt zu Frankreich, wenn jetzt mit Tiffany, dieser ebenfalls klangvolle Name, französisch wird. Aber abseits des Klischees, diese Luxusgüterbranche, die ist schon wichtig für das Land, also ganz ökonomisch handfest gedacht wichtig für das Land.
Ja, absolut. Also ganz abgesehen, es ist natürlich ein enormer Wirtschaftsfaktor, den diese Luxusgüterindustrie für Frankreich bedeutet. Und davon abgesehen wird sie auch absolut prägend für das Bild eingesetzt, dass Frankreich von sich sich im In- und vor allem im Ausland gerne zeigt. Paris wirbt mit Titeln wie Welthauptstadt der Mode. Der Champagner gilt natürlich weltweit als Synonym für gehobene Lebensart und weist eben dabei immer auch auf Frankreich zurück. Also diese Branche ist der Werbeträger für das Land schlechthin. Und auch in diesem Sinne ist mit der Übernahme, Sie haben es angedeutet, einer solchen Ikone wie Tiffany, doch den Franzosen ein echter Coup gelungen.
Aus Paris war das Jürgen König. Nehmen wir das Geschäft mit dem Luxus mit in den Frankfurter Börsensaal zu Jan Plate. Die Übernahme, wir haben es gehört, die soll auch Probleme lösen. Probleme beim US-Luxus-Juwelier Tiffany. Ansonsten aber lässt sich mit dem Luxus wohl wirklich viel Geld verdienen und das auch mit und bei jungen Leuten. Luxus werde zunehmend zum Lebensgefühl der Millennials, also derjenigen, die zwischen 1981 und 1998 geboren sind. Das schreibt die Unternehmensberatung Bain in einer Studie. Also Geldmaschine, Luxus, wie funktioniert das? Jan Plate, Sie bringen das in Erfahrung.
Ja, jetzt im Börsengespräch mit Robert Halver von der Baader-Bank und zunächst mal das ganz große Bild, der ganz große Blick, eben dieses Luxussegment. Wird es aus Ihrer Sicht so weiter wachsen, wie man es bisher gewohnt ist sozusagen?
Ja, es geht weiter. Schauen wir nach Asien. China hat ungefähr dreimal so viele Menschen wie die gesamte Europäische Union. Und China und Asien sind erst recht spät in den Olymp des Wirtschaftlichen reingekommen, dass man sehr stark ist. Und der Demonstrationseffekt sozusagen, was man hat, ist da noch recht jung, wird also noch weiter ausgeweitet, auch im arabischen Raum. Europa ist schwächer, da haben wir mehr Nachhaltigkeit, aber Asien wird gewaltig kommen. Das heißt, die Franzosen, die ganzen Luxushersteller werden immer mehr in Asien verkaufen.
Sie hatten eben Europa schon ein bisschen erwähnt. Wenn wir östlicher schauen in Europa sozusagen auf Russland, wie sieht es da mit den Oligarchen aus oder einer vermeintlich starken Käuferschicht, die eben auch gerne Bling-Bling oder Luxus sich leisten und einkaufen gehen?
Die Oligarchen kaufen weiter massiv ein. Mode, Alkohol, teuerste Alkoholsorten, Rotweine, Diamanten, Schmuck, das wird weiterhin definitiv gemacht. Der normale Russe kann das nicht, aber das haben sie bisher auch eben nicht gekonnt. Aber das Geld ist nach wie vor da. Und gerade in reichen Kreisen geht es ja jetzt immer mehr darum, mal zu zeigen, wer hat noch mehr als der andere. Das ist also sehr klar eine Tendenz auch in Russland.
Wenn wir auf dieses Segment der Luxuswaren schauen, wie wichtiger wird da auch der Internethandel, der Onlinehandel in Zukunft mehr eine Rolle spielen, gerade auch mit den sozialen Medien und diesen Influencern, die eben das Kaufverhalten beeinflussen. Also zum Beispiel auch im Laden vom Verkäufer wird man dann bisher noch skeptisch beäugt, aber das spielt im Internet auch keine Rolle. Also spielt das dann auch für das Luxussegment in Zukunft noch eine größere Rolle?
Ja, der Luxus für alle, der besteht ja darin, dass man sagen kann, das kann man sich leisten, im Internet, durch Influencer und so weiter. Aber die Superreichen werden weiter den persönlichen Kontakt des Verkäufers auch suchen. Wir stellen ja auch fest, dass viele Verkäufer mit ihrer Ware zum Kunden hinfahren, weil es sich einfach lohnt, weil die ja genügend auch Geld im Portemonnaie haben, in der Damenbörse, um das auch finanzieren zu können. Luxus für alle ist natürlich immer so die Illusion, das kann ich mir auch leisten, gerade auch in Europa, wo im Augenblick ja die Wirtschaft etwas schlechter wird, ist ja wichtig, ein gutes Gefühl zu haben, sich das noch leisten zu können. Aber das sind ja keine Luxusprodukte in dem Sinne, wie man die von Tiffany dann im Kopf hat, sondern eben, um es ehrlich zu sagen, überteuerte Produkte, die man normalerweise auch woanders bekommt.
Inwieweit ändert sich aber vielleicht die neue, jüngere Käuferschaft, die nächste Generation? Wird die vielleicht eben doch auch ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit achten? Ja, auch Stichwort Blutdiamanten, Arbeitsbedingungen in Minen. Also rechnen Sie mit anderem Kundenbewusstsein bei den Jüngeren, bei der neuen Generation?
In Europa auf jeden Fall die Nachhaltigkeit, das Motto weniger ist mehr. Umweltverträglichkeit, das kommt unheimlich stark auf, da gar keine Frage. Nur wir haben eben eine globale Welt, eine globale Luxuswelt in Amerika, aber vor allen Dingen in Asien mit den vielen, vielen Menschen und damit auch mit den vielen Millionären und Milliardären wird sicherlich die Nachfrage nach Luxusgütern weitergehen. Da muss niemand Sorge haben. Aber trotzdem ist es gut, dass Europa hier versucht, mal dagegen anzustinken, denn man muss ja nicht auch unsinnig Geld ausgeben.
Also LVMH übernimmt Tiffany. Welche Rolle spielen da vielleicht auch die niedrigen Zinsen, zum einen um den Deal zu finanzieren, oder ist da vielleicht eben auch dieses Stichwort Flucht in Sachwerte, dass eben dieses Business auch am Laufen halten wird?
Das Geld ist billig, Sie können ja alles finanzieren. Ja, teilweise bekommen Sie ja noch Zinsen ausbezahlt, wenn Sie einen Kredit aufnehmen. Und wenn man eben auch die Konkurrenz ein bisschen an sich ziehen möchte, indem man dann Tiffany kauft, ist es klar, man möchte noch stärker auftreten und zeigen, was man anzubieten hat. Also alles aus einer Hand und damit eben noch stärker gerade in Asien. Und das ist die Stoßrichtung auch der Franzosen, unheimlich stark in Asien präsent zu sein, weil da sitzt das Geld enorm locker, weil da der Demonstrationseffekt, zeige, was du hast, unheimlich stark ausgeprägt ist.
Es fällt immer wieder dieses Stichwort Asien bei Ihnen, aber der Handelskonflikt zwischen den USA und China, da halten sich die Chinesen mit Käufen auf dem amerikanischen Markt doch zurück, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr. Da sind die Demonstrationen in Hongkong, das verunsichert, es gibt weniger Touristen, die nach Hongkong kommen, die Läden sind immer mal wieder geschlossen. Also wie schwer wiegen diese Spannungen zwischen Hongkong und China oder auch die Spannungen eben zwischen den USA und China?
Die Chinesen kaufen weniger in Amerika, dafür kaufen sie mehr in Frankreich. Übrigens auch französischen Rotwein, französische Schlösser und so weiter. Das ist ja nur dann eine Ersatzbefriedigung. Also nach wie vor hat China sehr viel Geld, das wird nach wie vor auch weltweit ausgegeben. Und Frankreich ist ja für die Chinesen jetzt nicht unbedingt der Feind, wie es Amerika ist. Von daher wird da Geld ausgegeben. Die Amerikaner schneiden sich mit einer Trumpschen Handelspolitik dann ins eigene Fleisch. Und die Franzosen, die freuen sich.
Dankeschön für die Einschätzungen. Das war Robert Halver von der Baader Bank.